witches hear the immortal whispers of those who pass between the worlds. They speak of a child who is destined to bring the end of destiny. If told what she must do, she will fail. But she won't walk alone. There is a boy whose fate is bound with hers. Together, they will change everything.
Mr. Scoresby?
Call me Lee.
We're going to win this one, aren't we? We're going to get those children back.
Well, if I was a betting man, I'd say no. And I am a betting man. But I can tell from your face you want me to say yes, so... yes.
You're not an easy man to like, you know that, Lee.
So people tell me.
The alesiometer told me... I was to ask you about Bolvanger.
Hello, Lyra.
Yes, hello, and it told me about the next valley. There's a village with something horrible in it, and folks are troubled by a...
Yes?
A ghost, I think. Or something. It's connected to our task, but I don't know how. I think I need to go to it.
No.
I'll go alone.
No. So you want me to let you go off on your own to look for some horrible ghost? We need to get to Bolvanger to rescue our children. Have you forgotten how much you are hunted?
By my mother? I can't be afraid of my mother for the rest of my life. You taught me that.
All right. I'll give you some other reasons. We need you. It's 2 days' walk to Bolvanger. Anything could befall us. Your skills with the alethiometer keeps us safe.
The alethiometer says I need to go.
You're sure that symbol reader isn't playing the fool with you?
It never does, Lord Farr. I don't think it could.
You call me Lord Farr when you want something and John Farr when you don't. You know that?
No, Lord Farr.
Komport Nummer 775. Nawalchen. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 775. Komport, den ich am heutigen zwischendurch böse verregneten Freitag, dem 28. August 2020, Tag 241 in der KW 35 aufgenommen habe. Die Intros entstammen der fünften Folge der ersten Staffel von Dark Materials. Bring the End of Destiny, we are going to win this. Corum überreden, Lord vs. John Farr. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich die politische Nachricht in der vergangenen Woche kommentierend betrachte, einen Teil, wo ich die technische Nachricht in der vergangenen Woche kommentierend betrachte. Was davon ihr jetzt am Stück weiterhören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Woche, nur echt mit einer Reihe Terror, ein bisschen was an Schnüffel und ein paar Trampelmeldungen. 14 Grad, angeblich clearer, nee, es nieselt. Oder regnet oder was auch immer. Cool Greetings, die 14 Grad, kommt dann wie 13 mit, macht 17 km/h aus dem East. Wir haben eine Visibility von 16 km/h. Ja, und ich regnet. Der Weser Pro vermeldet, Stand 5.20 Uhr, 14 Grad. Es war cloudy, es viel zu leckte 15, Taupunkte 10, humiditierte 76%, Druck 1005, Gerät bis 1000. Wind machte irgendwas zwischen der 15 und 24 km/h. Ja. Und ja, da ist tatsächlich noch ein Regengebiet angekommen. Wie auch immer. Kommen wir dann bei der Terror-Ecke an. Die geht am Freitagvormittag los mit der Belgizei, weil Videos eines brutalen Bulleneinsatzes erschüttern, nämlich Belgien. Vizechef legt Abend nieder. Nach dem Bekanntwerden eines Falles von Bullengewalt mit Todesfolge in Belgien haben die Behörden erst die Konsequenzen gezogen. Der Vizechef der Bundesbullen, diesen Fanz, legte für die Dauer der Ermittlungen sein Amt nieder. Auslöser ist ein Video, darauf ist ein Bulle zu sehen, der sich in einer Zelle auf die Brust eines verletzten Slowaken setzt. Eine Kollegin tanzte währenddessen und zeigte dabei den Hitlergrunz. Das 38-jährige Opfer war zuvor aus einer Maschine im Flughafen von Charleroi abgeführt worden, weil er sich geweigert hatte, beim Boarding sein Ticket vorzuzeigen. Das Video zeigt auch, wie der Mann... Today, the sunrise is 6:21:48 and sets 20:17:51. So, wir waren dabei stehen geblieben. Das Video zeigt auch, wie der Mann seinen Kopf bis zum Bluten gegen die Wand schlägt. Die Aufnahmen aus dem Jahr 2018 stammen von einer Überwachungskamera und wurden jetzt erst öffentlich. Wahrscheinlich die Frage aufwirft, wie viel sonstige Scheiße liegt da sonst noch so rum? Na, so Einzelfall, bedauerlicher kann es ja mal erzählen. Aber allerspätestens beim Hitlergrunz wird es schwierig, das zu begründen. Ja, also ja, auch in Belgien haben die, keine Ahnung, ob das ein rechtes Terrorproblem werden soll, wenn es fertig ist. Auf jeden Fall Gewalt der Bullen, inklusive totem Toten. So ein bedauerlicher Einzelfall aber auch. Extremizisten ist eine Meldung aus der Nacht zu Samstag. Dutzende Extremismusverdachtsfälle bei Polizei. Bei der deutschen Polizei hätte es im ersten Halbjahr mindestens 40 neue Extremismusverdachtsfälle gegeben. Geht aus einer Umfrage der Kinderfressagentur bei den Innenministerien von Bund und Ländern hervor. Warte mal, hier das Abbiegen nicht vergessen. In einem dieser Fälle erhärtete sich der Verdacht nicht. Meist ging es dabei um mutmaßliche rechtsextreme Umtriebe. Insgesamt sind bei der Polizei in Deutschland rund 300.000 Menschen beschäftigt. Die weitaus meisten Fälle registrierte das hessische Drinnenministerium. Sie meinen dasjenige hessische Drinnenministerium, was noch vor nicht allzu langer Zeit damit öffentlich bekannt wurde. Wir haben die Polizei gefragt und die Polizei befand sich selbst für nicht rechtsextrem. Und diejenige Polizei, die sich also selbst für nicht rechtsextrem befindet, hat die meisten rechtsextremen Verdachtsfälle nach drinnen im Ministerium. Da trauen die sich ernsthaft mit so einer Meldung dann in die Öffentlichkeit. Na, also das zur Selbsteinschätzung. Die war dann wohl offensichtlich Unsinn. Gegen insgesamt 17 Polizeibedienstete wird dort mittlerweile strafrechtlich gemittelt. In allen Fällen geht es laut dem Ministerium um eine mögliche rechtsgerichtete Gesinnung. Die Betroffenen dürfen derzeit ihren Dienst nicht versehen. Zwingende Voraussetzung für den Verbleib im Polizeidienst ist das uneingeschränkte Einstehen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, erklärte ein Ministeriumssprecher. Für jede Beamtin und jeden Beamten wird einzelfallbezogen ein Konzept zur Reintegration in der Behörde erstellt. Dies umfasse etwa bestimmte Fortbildungen für soziale und interkulturelle Kompetenzen sowie eine fortlaufende Betreuung. Weil Hessen ist ja auch damit aufgefallen, dass von hessischen Polizeidienststellen aus die private Daten, die Adressdaten und sonst was identifizierende Daten aus Polizeicomputern rausgepopelt wurden, die dann in NSU 2.0 Drohschreiben verwendet wurden. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, wenn da eine Staatsanwaltschaft ernsthaft drauf raus wollte, könnte sie zumindest mal versuchen, eine terroristische Vereinigung zu sehen. Ob das dann von einem Gericht standhielte, müsste dann ein Gericht beurteilen. Aber das versuchen wir lieber gar nicht erst, weil wenn wir das nämlich versuchen würden, dann könnten wir uns ja schlecht rausreden mit, ja, aber unsere Polizei ist ja so rechtskonform. Blabla. Bei der sächsischen Polizei wurden zwischen Januar und Juni 6 rechtsextremistische Verdachtsfälle bekannt. Gegen 3 Beamte wurden laut Innenministerium Disziplinarverfahren eröffnet. Die noch laufen gegen 4 Beamte wurden strafrechtliche Ermittlungen eingelegt und 3 der Polizisten wurden aus dem Beamtenverhältnis entlassen. Und so weiter und so weiter und so fort. Immer bedauerliche Einzelfälle. Na, also, nein, das sind keine Einzelfälle. Das sind bei weitem keine Einzelfälle. So, next. Nächstes ist dann der Mordizistus. Und zwar ist eine Meldung von Montagabend. VSA nach Schüssen auf Schwarzen. Polizistin beurlaubt. Nach Schüssen auf einen schwarzen Bürger im Bundesstaat Wisconsin sind die daran beteiligten Mörder beurlaubt worden. Das Justizministerium teilte mit, die Behörden ermittelten in dem Fall. Einzelheiten wurden nicht genannt. Nach übereinstimmenden Medienberichten hatten zwei Bullen bei einem Einsatz ihre Waffen auf den Mann gerichtet und mindestens 7 Schüsse auf ihn abgegeben, als er in sein Auto stieg. So, ey, da gibt's auch ein Video von. Was ist passiert? Naja, dich hier gar nicht. Und zwar, der Mann hätte einen Privatzank versucht zu schlichten. Als die Bullen dann da waren, wollte er sich entfernen. Daraufhin rannten dann zwei Bullen hinter ihm her und meinten, ihn erschießen zu müssen. Und der größte Brüller ist dann, was dann hinterher tatsächlich noch als Nachricht verkauft wurde, ja, in dem Auto, in das er zu seiner Familie wieder einsteigen wollte, hätte sich auch irgendwo ein Messer befunden. Das ist ja nun überhaupt gar kein Grund, ihn hinrichten zu wollen. Na, also, was für erbärmliche Vollidioten sind das, die einen Mann, der das Verbrechen begeht, schwarze Hautfarbe zu besitzen und Zivilcourage zu haben. Erschießen. Beziehungsweise tot ist er nicht, aber er hätte sich wohl Lähmungen zugelegt. Als Folge der Mordhandlungen. Na, also die schlicht und ergreifend geht gar nicht. So, genau, Kinoscha. Zwei Tote bei Protesten nach Einsatz gegen Schwarzen. Das ist ein Mittwoch, 13 Uhr. Mir in die Finger gefallen. Am Rande von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt haben sich in der VS-Stadt Kenosha, Klammer auf, Wisconsin, Klammer zu, chaotische Szenen abgespielt. Zwei Menschen kamen in der Nacht zum Mittwoch durch Schussverletzungen ums Leben, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen Ortszeit mitteilte. Eine weitere Person habe ernst, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus. Bla 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 bla. Genau, auf einem Video ist zu sehen, wie der Familienvater zur Fahrertür seines Autos geht, gefolgt von zwei Bullen mit gezückten Waffen. Eine der Waffen ist auf seinen Rücken gerichtet. Als Blake die Tür öffnet und sich ins Auto beugt, fallen Schüsse. So, und was jetzt dieses Mal passiert ist, ein White Supremacist, 17 Jahre, ist schwer bewaffnet durch die Gegend gelaufen. Ist aus irgendwelchen Gründen herabgefallen, gab Schüsse ab, dabei wurden zwei Personen getötet und danach konnte er sich dann völlig frei weiter bewegen und konnte sich dann irgendwann der Polizei ergeben. Denn er beging nicht das Verbrechen Golden Hour Morning Starts 659 ins 709. Er beging natürlich nicht das Verbrechen, schwarze Hautfarbe zu besitzen. Ansonsten wäre er erst erschossen, dann nochmal erschossen und dann noch ein drittes Mal erschossen worden, bevor er nochmal erschossen worden wäre. Na? Also so schlecht und ergreifend. Das ist fucking Mord. Oder von mir aus Totschlag. Na, aber Leute umbringen ist an sich nicht gern gesehen. Gesellschaftlich. Ich weiß auch nicht, warum. So, dann gibt es NSU 20 mehr Fragen. Weil nach Recherchen von WDR und einer Zeitung haben die Ermittlungen des Hessischen Landeskriminellen Geheimdienstes Amtes zum Bedrohungssachverhalt NSU 2.0 kürzlich ergeben, dass nicht nur in Hessen verdächtige Abfragen über Polizeicomputer erfolgten, sondern wohl auch in Berlin und Hamburg. Die possible light rain throughout the day. It could start raining at 5. The maximum temperature will be 21 Grad um 16.36 Uhr und 27 Sekunden, wenn wir hier schon mehr Exaktheit angeben, als wir haben. Minimum 13 Grad um 0.13 Uhr. The moon is übrigens waxing gibbous. Behold, U-Bahn. In Berlin sollen Anfang März 2019 persönliche Daten der Kabarettistin Idil Beider abgefragt worden sein. Und zwar zeitnah zu einer Abfrage in einem Polizeicomputer im 4. Polizeirevier in Wiesbaden. Kurz darauf erhielt die Künstlerin, die in Frankfurt und Berlin lebte, Drohschreiben des NSU 2.0. In Hamburg wiederum stellte die Polizei fest, dass die Daten der Taz-Kolumnistin Hengame Yagubi Farah in polizeilichen Systemen aufgerufen worden waren. Welchen Grund ein Hamburger Polizeibediensteter hat, die personenbezogenen Daten einer Person, die sich nie in Hamburg aufhält, aufzurufen, wäre eine echt spannende Frage. Die Polizei Hamburg beliebte es auch nicht, sich dazu zu äußern. Dabei konnte sie die ganze Zeit atmen. Na, also langsam fängt die ganze Scheiße hier an, immer mehr in der Öffentlichkeit rumzuliegen. Ist ja jetzt auch nicht so, als wären das jetzt das erste Mal, dass hier irgendwelche Datenabfragen passieren. Die Computer sind da im Zweifelsfall schon ein paar Tage unterwegs. Jetzt ist es nur das erste Mal, dass sowas dann auch mal berichtet wird. Und natürlich hat die auch Droh-E-Mails mit NSO 2.0 bekommen. So, von daher, man könnte also auf die Idee kommen, dass es in der Polizei ein rechtes Terrornetzwerk geben könnte. Die Polizei könnte ein rechtes Terrornetzwerk sein. So, ne? Also es sind ja schon mal Vereine gegründet und verboten worden mit viel geringeren Begründungen. So, wo bleibt denn hier mal die Aufklärung? Und wenn aus der Polizei das rechte Terrornetzwerk nicht rauszupulen ist, nun, vielleicht sollte man sich dann mal Gedanken drüber machen, wie man denn damit umzugehen gedenkt. Gegebenenfalls muss man den Verein halt komplett verbieten. Die Polizei darf schließlich kein rechtsfreier Raum sein. So genau, Kinoschaftung. Nach natürlichen Schüssen bei Protesten in der Stadt Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin gibt es eine Festnahme, und zwar Mittwochabend. Die örtlichen Behörden erklärten, ein 17-Jähriger stehe unter Mordverdacht. So, und dann hat es nicht lange gedauert, bis irgendwo im Internet sein Name auftauchte, Leute daraufhin dann mal rumwühlten, seine diversen Accounts fanden, feststellten, ja, es gab eine Trampel-Veranstaltung, bei der er auch in der ersten Reihe zu sehen gewesen ist. Und stellt sich raus, also das Bild und die Bilder der bewaffneten Mordpersonen, die bewaffnet unangegriffen zur Polizei wandern konnte, irgendein obskures Handzeichen machen konnte und dann unangegriffen weitergehen konnte, nachdem sie bereits mehrere Personen gemordet hatte. Ja, und der war natürlich ein Blue Lives Matter-Fanatiker. Auch das überrascht nicht wirklich. So, und dann mal ein bisschen was Positives zum Abschluss dieses Blogs von Donnerstag oder von der Nacht zu Donnerstag. Neuseeland, lebenslange Haft für Attentäter von Christchurch. Und anderthalb Jahre nach den Anschlägen auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch ist der Attentäter zu lebenslanger Haft ohne eine Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilt worden. Gericht kam damit der Forderung der Staatsanwaltschaft nach. Das erste Mal, dass in Neuseeland ein solches Strafmaß verhängt wurde. Der 29-jährige Rechtsextremist aus Australien hatte am 15. März vergangenen Jahres zwei Moscheen übergefallen und 51 Menschen erschossen, 50 weitere wurden verletzt, übertrug die Tat per Helmkamera im Internet. Der Täter hatte sich in allen Anklagepunkten für schuldig bekannt und es gab ja dann auch schon Nachahmer, unter anderem Hanau. Wobei, nee, Hanau nicht. Halle. Halle war ein Nachahmer, der das ja auch live gestreamt hatte. Hanau ist gerade ein halbes Jahr her. Na, also so von daher, ja, man könnte jetzt irgendwie also auf die Idee kommen, so ja, Rechtsterroristen, rechtsterrorisieren, der da kommt auf jeden Fall nicht irgendwann in der näheren Zukunft wieder aus dem Knast. Sondern darf da jetzt lebenslang verbleiben, sofern ihm nicht irgendwie noch eine Begnadigung oder was weiß ich nicht zukommen gelassen wird. So, dann kommen wir schon beim Schnüffel an. Da gibt es das Nawalchen, dem ich dann am Ende auch den Titel gegeben habe. Und zwar Kreml-Kritiker Nawalny, Realitätsverleugner Nawalny. Ärzte diagnostizieren Stoffwechselstörung. Und zwar, der Nawalny wäre irgendwie so schwer erkrankt. Fangen wir mal andersrum an. Der Nawalny, wer zum Fick ist eigentlich der Nawalny? Der Nawalny ist irgendein an sich völlig irrelevanter Politiker aus Russland. Das Einzige, was den relevant macht, sind hierzulande die Medien. Ob der überhaupt irgendwo außerhalb von hier zur Kenntnis genommen wird, wüsste ich noch nicht mal mehr. So, und der gilt als Kreml-Kritiker. Hä? Seine größten politischen Errungenschaften sind ein einstelliges Prozentergebnis bei irgendeiner Wahl. Also Relevanz ansonsten extrem überschaubar. Und also der wäre jetzt dann irgendwie aus einem Flugzeug mit irgendwas böser Erkrankung rausgekommen. Und nach Angaben der Klinik im sibirischen Omsk leide er an einer Stoffwechselstörung. So, und da hat es dann ungefähr 0,3 Millisekunden gedauert, bis es dann hieß, nein, der ist bestimmt vergiftet worden. Sag ich, okay, vergiftet, sagten sie. Na, dann packe ich hier mal die Story gleich mal in die Schnüffelecke mit rein. Das müffelt, als könnte es wieder eine Skripal-Märchen-Story werden, wo am Ende die Puzzleteile noch nicht einmal zusammenpassen. Wo das offizielle Lügenmärchen noch nicht mal mehr eine konsistente Geschichte ergibt. Es regnet übrigens. So, So, und dann hat es nicht so gigantisch lange gedauert, bis der Putin persönlich, weil nur der Putin hat ja schließlich in Russland was zu sagen, dem erlaubte, nach Berlin ausgeflogen zu werden. Erst hieß es so, nee, der ist nicht transportfähig, dann hieß es so, doch. So, und dann durfte er also nach Berlin ausgeflogen werden und dann war erstmal eine Weile Ruhe und ich dachte so, naja, also ich meine, mit Schnellschuss, der ist vergiftet worden, Putin persönlich muss es gewesen sein. Ich kenne doch meine Schnüffeldienste, die brauchen doch keine Wahrheit. Das Urteil steht doch jetzt schon fest. Kommt, robbt es mal in die Öffentlichkeit. Ihr müsst doch nicht abwarten, bis ihr Untersuchungsergebnisse habt, um zu behaupten, der ist ganz schlimm vergiftet worden von Putin persönlich. Und naja, Montag 16 Uhr, Charité, Hinweise auf Vergiftung. Ärzte der Berliner Charité gehen davon aus, dass der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny vergiftet wurde. Darauf wiesen klinische Befunde hin, teilte eine Lautsprecherin der Klinik in Berlin mit. Konkrete Substanz sei bisher nicht bekannt. Nein, wir sind uns ganz so sicher, beziehungsweise das haben dann die Medien schon zusammengeschustert, das sei ein Cholinesterase-Hemmer und das wäre sowas ähnliches wie könnte ja Novichok gewesen sein. Entschuldigung, bei Skripal haben sie schon 5 Millisekunden, nachdem die Meldung in der Öffentlichkeit aufkam, dass dem Unwohl sei, festgestellt, er ist mit Novichok ermordet worden. Wobei, ermordet wäre er nicht worden. Na, so, und hier jetzt, Giftstoff haben wir nicht, wissen wir nicht. So, gibt es jetzt genau 2 Möglichkeiten. Entweder die deutschen Spione haben kein Novichok und sind nicht in der Lage, die britischen Spione zu fragen, ob die denn mal ihre Novichok-Proben, die sie ja nachweislich haben, oder die tschechischen Schnüffler, mit deren Novichok-Proben mal rumspielen zu dürfen, um mal zu vergleichen. Oder man weiß es nicht. Na, also, hä? Also das Ganze, für mich riecht es wieder nach, ja, da eine in der russischen Politik nicht signifikante Person, die nur von den Medien hochgeschrieben wird, weil es sei ein Kreml-Kritiker. Haben wir eigentlich schon etwas vom Merkel-Kritiker Gauland gehört? Na, also, weil Kreml-Kritiker ist eine Nullaussage. Es tut noch nicht mal so, als wäre es eine Aussage. Dann gab es Diplo-Walny, Ungereimtheiten im Fall Nawalny von Lost in Europa Mittwoch. In Belarus brauchte die EU noch mehrere Tage, um eine gemeinsame Position zu bestimmen. Im Fall des russischen Kreml-Kritikers Nawalny dauerte es nur ein paar Stunden. In der Eile wurden ein paar diplomatische Gepflogenheiten vergessen. Deutschland und die EU haben Russland aufgefordert, den mutmaßlichen Giftanschlag aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Klingt folgerichtig und vernünftig, doch leider gibt es da ein paar Ungereimtheiten. So hat die Charité keineswegs einen Giftanschlag nachgewiesen. Sie spricht nur davon, dass klinische Befunde auf eine Vergiftung hinweisen. Welches Gift eingesetzt worden wäre, bleibt noch unklar. Und daher jetzt Russland aufzufordern, die Täter von einem ungenannten Gift zu benennen, dann benennen sie vielleicht erstmal das Gift. Wie wäre es denn damit? Fangen sie doch erstmal an, überhaupt eine Beschuldigung zu formulieren, bevor sie sagen, es kann nur Putin gewesen sein. Na? Die Reihenfolge im Drehbuch gebietete, dass sie zuerst das Gift benennen, bevor sie dann den Schuldigen, der natürlich nur Putin gewesen sein kann, benennen. Es ist natürlich allen Beobachtern klar, dass sie natürlich nur Putin als Beschuldigten benennen können. Weil bekanntlich in Russland nie irgendetwas passiert, was nicht der Herr Putin gewollt hätte. Na, so mal ganz davon abgesehen, was bringt das eigentlich hier unseren Schnüfflern in die Allmachtsfantasien von das kann ja nur Putin gewesen sein, reinzurobben? Was wird das, wenn es fertig ist? Normalerweise stimmen sich die Ärzte in in solchen Fällen mit ihren Kolleginnen von der Notaufnahme ab. Die Mediziner in Omsk genießen einen guten Ruf. Sie hätten die erste Behandlung eingeleitet. Hätte die Charité ihre Befunde nicht gegenchecken können, bevor sie ihn bekannt gab? Nachdenklich stimmt auch, dass die ungewöhnlich schnelle Reaktion von Kanzlerin Kastner, vom Regime Merkel. Also ich meine, wenn hier unser Bundesregierungslautsprecher da auch schon wieder von Regimen rumfaselt, den Begriff nicht einordnet, dann ist das hier das Merkel-Regime. Und draußen Minister Maas los. Erst erklärten sie, die Bundesregierung habe mit dem Fall Nawalny überhaupt nichts zu tun. Er sei kein Gast der Regierung. Die Einreise werde nur aus humanitären Gründen erlaubt. In solchen humanitären Fällen fehlt die Regierung jedoch zu schweigen und auch zum vorläufigen Befund. In Berlin und anderen europäischen Hauptstädten wurden schon viele ausländische Patienten behandelt, auch russische oder ukrainische. Nie gab es so eine schnelle und laute Reaktion. Na, oder anders ausgedrückt, erst sich distanzieren und sagen, ja, der ist halt hier, mit dem haben wir aber ansonsten nichts zu tun. Und dann aber sofort mit dem Finger zu zeigen und jedem ist klar, sie meinen, Putin ist schuld. Ja, kommt wieder, wenn ihr das Gift benannt habt, von dem ihr behauptet, dass der Putin persönlich es appliziert hätte. Na, hier so ein bisschen da Minimum required Tätigkeiten könntet ihr auch mal erbringen, ihr Pfeifen. Unklar ist ferner, wieso die EU sofort beipflichtete und die deutschen Forderungen fast wortgleich übernahm. Hätten die Erkenntnisse aus Berlin nicht zuerst mit den Mitgliedsländern teilen und sich intern abstimmen müssen? Oder fürchtete man, ein EU-Land könne bei der Bewertung ausscheren? Na, oder das ausgedrückt, die ganze Geschichte riecht schon wieder so ein bisschen eigenartig. So ein bisschen mehr als so ein bisschen eigenartig. Na, aber hey. So, dann hätten wir noch verfahrenungslos. Weil der Verfassungsschutz vermeldet, die Demos gegen Corona-Auflagen, wie zum Beispiel die in Berlin, die jetzt nicht erlaubt wurde, die sei ja gar nicht von Rechtsextremisten unterwandert. Die Tatsache, dass irgendwie diverse rechtsextremistische Organisationen, unter denen auch solche, von denen der Verfassungsschutz schon publiziert hatte, dass er die Begutachter, dass die da alle ihre Teilnahme und den Wunsch, es mögen Leute teilnehmen, verkündet haben, das können wir alles nicht zur Kenntnis nehmen. Ja, also der Verfassungsschutz leugnet jetzt sogar schon öffentlich bekannte Informationen. Ja, ich werfe da mal die Frage in den Raum, ob der Verfassungsschutz, wenn er die Realität leugnet, nicht vielleicht auch einfach weg kann. Haben wir durchgespielt, kann weg. Der Verfassungsschutz ist sinnlos. So, kommen wir dann beim Trampel an. Briefstärkrepräsentanten. Und zwar hier Meldung von Sonntag. Das VS-Repräsentantenhaus stimmt für einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Post. Nun ist der Witz an das US-Repräsentantenhaus, dass das US-Repräsentantenhaus alleine genau gar nichts bringt. Ja, die können einen Papierflieger in den US-Senat schmeißen. Ob der US-Senat sich überhaupt nochmal irgendwann mit irgendwas befasst, ist eine überaus spannende Frage. Sollte der US-Senat sich mit irgendwas befassen und vielleicht sogar ein Gesetz zustimmen, könnte das zu dem spannenden Effekt führen, dass dann ein Gesetz bei Demente Donny auf dem Schreibtisch landet, wo der einfach seine Unterschrift verweigert, da ein Veto gegenwirft und dann ist das Ding trotzdem tot. So, ne, konkret geht es darum, die USPS, US Postal Service, hat bei den diversen Geld gegen Corona-Maßnahmen nie was abbekommen. Und nachdem ja nun im November eine Wahl ansteht und Demente Donny da gerade offiziell so tut, als sei er dagegen, dass per Brief gewählt wird, wo eine bestimmte Verschwörungstheorie mir jetzt da gestern begegnet hat, so ja, es geht vielleicht auch nicht um die 2020er-Wahl, sondern es geht darum, die Wahlfälschung von 2016 zu verdecken, indem man nämlich nicht eine nur auf Papier durchgeführte Wahl, die eben nun mal schlicht und ergreifend kontrollierbarer ist, als die mit den Wahlcomputern von 2016 durchzuführen, weil da hast du nämlich eine Stichprobe von 2020, die eben nicht gefälscht sein kann wie mit Wahlcomputern, sondern wenn du die Wahl fälschen willst, ist es um einiges aufwendiger. So, oder anders ausgedrückt, ja, die 2016er-Wahl mit den Wahlcomputern, also ich meine Wahlcomputer, ne? Die heißen ja hier nicht versehentlich Wahlcomputer. Der ist ein Wahlcomputer, weil das sind fucking Computer und mit Wahlcomputern Wahlfälschung begehen, ist jetzt nicht so gigantisch komplex. Du kannst einen Wahlcomputer nicht kontrollieren können. Kannst du nicht können. So, damit kannst du nicht mehr nachweisen können, ob eine Wahl mit einem Wahlcomputer nicht gefälscht ist. Das Einzige, woran du sowas versuchen könntest zu ermitteln, ist, wenn du noch irgendwo eine auf Papier durchgeführte, mit handmarkierten Wahlzetteln durchgeführte Wahl als Referenz daneben halten könntest und dann statistisch darüber robben, wo denn da jetzt größere Abweichungen passieren. Wie zum Beispiel, wenn die Leute alle per Brief wählen, aber das würden die in den USA doch nie tun. Oh warte, wir haben da eine Pandemie. Die Leute liegen gestärkten Wert drauf, sich nicht alle gemeinsam in einen Raum zu begeben, um dann hinterher zu versterben. Sie würden eigentlich sogar per Brief wählen. Ja. So, am Montag, beziehungsweise in der Nacht zum Montag, Trump-Beraterin, Lügnerin Conway verlässt das scheiße Haus. Das ist Frau Alternative Facts. Kellyanne Conway. Die auch ansonsten nicht mit intelligenten Äußerungen auffiel. So, die geht dann. Ja, nee. Sagen wir mal so, der Rest ihrer Familie ist da bestimmt nicht unglücklich drüber, weil sowohl ihr Ehemann als auch mindestens eins der Kinder sind keine Trump-Fans. So, und dann hätten wir da noch eine sonstige Meldung, nämlich die IRI-Inspektion. Ist eine Meldung von Mittwochnachmittag. Verdächtige Atomstandorte Iran und IAEA einigen sich auf Inspektion. Der Iran und die Internationale Atomenergiebehörde haben ihren Streit nämlich beigelegt. Man habe sich darauf verständigt, dass Teheran den Inspekteuren aus Wien freiwillig den Zugang zu Standorten in Teheran und Isfahan einräume. Teilten beide Seiten in einer gemeinsamen Erklärung mit. Der seit langem schwelende Streit hatte das Verhältnis zwischen der UNO-Behörde und der Islamischen Republik stark überlastet. An den beiden Standorten soll der Iran nukleares Material aufbewahrt haben. Satellitenbilder deuteten laut IAEA darauf hin, dass diese Stätten gesäubert und Spuren früherer Aktivitäten beseitigt worden seien. Die iranische Atomorganisation bestreitet dies und da darf jetzt also inspiziert werden. Übrigens ein spannendes Detail, die Mendoni will ja Sanktionen wieder einführen, nach JCPOA. Ist aber ja aus JCPOA, hat JCPOA gebrochen, hat also keine Ansprüche mehr auf JCPOA. Na? Sanktionen nach einem Vertrag, den man gebrochen hat, verlangen, kann man bringen, kann man aber genauso gut auch sein lassen, weil der Vertrag, an dem partizipiert VSVA nicht. Herr Demente Donny, Sie haben es zu unterlassen, sich auf Verträge zu berufen, die Sie sowieso nicht für gültig erachten. So, wo sind wir denn? 29. Ach komm, dann reicht's. Dann kommen wir in der Musik und Hinterherecke an. In der Musikecke hätten wir erstmal PS 22 von 2016 mit Low Cash, I Love This Life. 4 Minuten 51 ist das im Original lang. Muss ich gucken, ob ich das Ende drin lasse. Gefolgt vom PS 22 von 2020 mit dem Titel Memories, 2 Minuten 54. Danach gibt es dann noch ein Honest Government Ad in 3 Minuten 37. Ja, das ist ein bisschen zu zutreffend für meinen Geschmack. Ich weiß auch nicht. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt, ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr aber herzlich dazu eingeladen, das als Tweet at Compot oder Mail an compiblog@gmail.com zu verschicken. Ihr könntet euch natürlich auch vors compiblog.de setzen und drauf warten, ob die Kommentare unter dem Eintrag zu Compot 775 Teil 1 irgendwann mal wieder möglich werden. Verlasst euch besser nicht drauf. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
two, three, come on!
From the U.S. government with an update on our pandemic response. In the space of just a few months, our Don't Worry Bro, It's Just the Flu policy has gotten a shit ton of you killed. Some say this tragedy was inevitable, but actually, studies show that if we'd simply responded like other governments who listen to scientists instead of Chuck Woolery and the My Pillow guy, we could have prevented almost all of those deaths. Unfortunately for you, the amount of responsibility we take in doing our job comes to approximately fuck all, which is why we got more of you killed than 50 9/11s. Trump 2020. With a president like this, who needs terrorists?
As part of our Distract From How Many of You Were Getting Killed policy, we'll be telling you the real threat to America is minorities demanding not to be murdered by cops. And to make you feel safe, we've deployed a secret police force to kidnap people off your streets without probable cause. Some call that taking a dump on the Constitution, but we call it Law and Order. Thanks to all the well-armed militias cheering us on as we literally do the one thing the Second Amendment was supposed to prevent. What's that? People are looting in the streets? Oh, darling. The real looting is the one we're doing right here. As part of our exploit this crisis to funnel wealth from the poor to the rich policy. Like, remember when we told you COVID was no big deal so we could buy ourselves just enough time to sell off our personal stocks before the crash which we knew was coming? Phew. Or when we passed the biggest bailout package in history, which funneled shit tons to corporations and easily forgivable loans. We even gave billions to churches bankrupted by sex abuse scandals. Even the I Ain't I Love Small Government Rand Institute got some of the loot. But hey, don't forget that single barely above minimum wage check we sent you. You know, the one you simply handed over to your landlord to pay the rent, who in turn handed it to a bank to pay their mortgage. Which is how we laundered another $1 trillion to banks through the working class. Profits made, profits kept. Now millions of you face homelessness and 1 in 5 families are going hungry. But look on the bright side. Billionaires regained $500 trillion of their wealth. We're not in this together. If you survive till November, be sure to re-elect us so we can get the rest of you killed in the looming climate and extinction crisis. You know, that other crisis we're ignoring and plan to profit from obscenely at your expense. Trump 2020. Fuck you. Of course, we realize that after lying to you, robbing you, and getting your loved ones killed, some of you might be contemplating not voting for us. But don't worry. That's why we've adopted our deregister millions of you policy, as well as our closed polling stations, file lawsuits, and let's spread bullshit about voter fraud policy. And if that's still not enough, well, maybe we'll just cancel the election.
Trump 2020.
Now get back to work, America. Our stocks won't make themselves go up, you pieces of shit. God bless America, except Portland and Chicago. Authorized by the Department for Sacrificing School Teachers to the Great Bull God to make line go up.